So, Schätzfrage. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die schon hatten, aber ich frage es trotzdem.
Stark.
Wie viele Doktoranden gibt es in Österreich? Stand Wintersemester 2017.
5.700.
Inklusive Südtirol oder exklusive?
Kommt auf der politische Einstellung drauf an.
Ich würde sagen 12.000.
Okay.
15.000.
15.000. Und wie viele davon haben eine Universitätsanstellung? Also jetzt im Prozent.
Ich glaube 80%, mal gehört zu haben.
Mhm. Ich sage 25.
Ich sage 63,5.
63,5. Okay, merkt ihr eure Antworten? Ja. Habt ihr es euch gemerkt? Mhm. Sehr gut. Wunderbar. In dem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Desk Rejects. Diesmal sitzen nicht nur die üblichen Verdächtigen am Mikro. Wir füllen mal wieder nicht unsere Frauenquote und machen eine Männerrunde. Diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Benny Monsorno, ein externer Doktorand am Institut für Entrepreneurship and Innovation. Er ist inzwischen seit circa 2 Jahren am Institut und hat davon Magister in Kommunikationswissenschaften und einen Master in Marketing gemacht. Benny, wir freuen uns, dass es dich zu uns in unser kleines Kämmerchen verschlagen hat, tief im Kellergewölbe des WULC-Raumschiffs.
Servus, grüß euch.
Servus, wie schauen wir aus?
So, und dann mal gleich am Anfang würde ich mal fragen, wer bist du eigentlich und was machst du?
Die Frage stelle ich mir seit 2 Jahren auch öfter. Also, ich bin vor rund 7 Jahren nach Wien gezogen, aus 2 Gründen. Einerseits aufgrund der Liebe und andererseits natürlich aufgrund des Studiums.
Romantisch.
Nirgendwo liebt es sich besser wie in Wien.
Naja. Okay. Sag das keinem Italiener. Genau, und habe eben meinen Master einerseits an der Uni Wien, in dem Magister eigentlich in Kommunikationswissenschaften und meinen Master an der Fachhochschule Wien in Marketingmanagement gemacht und beides berufsbegleitend und bin aufgrund meiner Begeisterung für die Forschung und für die Praxis, also die beiden Welten zu kombinieren, als externer Doktorand an die WU gekommen vor 2 Jahren.
Mhm. Genau, und da würde mich gleich mal interessieren, warum machst du das? Warum tust du dir das an? War das immer schon ein Traum von dir oder hat sich das irgendwie so ergeben?
Sowohl als auch, muss ich sagen. Es war ein Traum von mir, mal einerseits an der WU Wien zu studieren, aber auch wirklich mal wissenschaftlich mich einer Fragestelle zu widmen und da richtig in die Tiefe zu gehen und einfach einen Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten, den ich so bis dato halt noch nicht kannte. Also ich habe es halt natürlich im Master und im Magister nur ein bisschen angekratzt an der Oberfläche und habe mir gedacht, hey, das taugt mir, das interessiert mich, ich kann mir vorstellen, da ein bisschen tiefer reinzugehen und ich lasse mich mal auf diese Reise ein und so sehe ich es eigentlich auch aktuell.
Und wie hast du die Stelle gefunden? Schaut mal in die Zeitung, so heute und dann PhD-Stelle.
Wo sucht man noch eine? Alle Akademiker.
Ich keine Ahnung. Naja, aber war das irgendwie ein strukturierter Prozess? Hast du gesagt, geil, Standardausschreibung zu was und was?
Ehrliche Antwort?
Ja, sicher, immer.
Es war um 5 in der Früh in der grellen Forelle.
Okay, die Geschichte gefällt mir schon fast. Ja.
Gibt so ein Dartboard, wo man dann so, scheiße, externer PhD.
War am Ende klar eine Schlange und dann hat irgendwie gesagt, hey, du,
reicht.
Jetzt die Stelle zu vergeben. Und Professor Gassmann, einige werden ihn kennen, der im Open Innovation Bereich Business Model Innovation einiges macht.
Ja, voll sicher.
Toll. Der ist im Aufsichtsrat von der Firma, wo ich arbeite, bei Zülke, darf man da nennen. Und,
nein, tut mir leid. Okay. Aber red weiter. Wir haben leider NDAs gekriegt und das ist der einzige Firmenname, den wir nicht erwähnen dürfen. Aber
gut. So die einzige, die uns zahlen, dass wir nicht
erwähnen. Genau.
Und bin gefeuert. Und den habe ich beim 50-Jahr-Jubiläum getroffen und habe mit ihm noch ein bisschen, und ich habe meine Masterarbeit eigentlich schon im Bereich Open Innovation geschrieben. Also ich habe mir damals angeschaut, inwiefern Online-Communities im E-Mobility-Bereich auch, also ob es Lead-User dort gibt in Österreich, ob man da irgendwie mit einer ethnografischen Analyse die rausfiltern kann. Bin halt so auch auf Gassmann und Jasper und von Hipple und den ganzen Koryphäen gestoßen. Und habe dann mit ihm geplaudert und habe gefragt, ob er externe, ob es sowas gibt in St. Gallen, ob er da was unterstützt, ob man auch eben als, wenn man dachte, hey, du wirst ja von, wir sitzen in der gleichen Firma irgendwo, komm mal,
kannst du ein bisschen Vitamin B spielen.
Genau, ja, das habe ich schon gelernt in Wien. Und dann hat er gesagt, nein, aber ich soll mal beim Professor Franke in Wien anklopfen, er weiß, dass dort eben externe Doktoranden gibt. Und Franke war mein Name, lustigerweise, wie so oft im Master, man zitiert Personen und schaut oft, ja. Ich zumindest nicht immer nach, wo die sind, wo die lehren, und dann kommt man darauf, dass sie eigentlich vor der Haustür sind. Dann habe ich Herrn Professor Franke meine damalige die Masterarbeit mitgeschickt und geschrieben, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, und dann ging es relativ schnell, ja.
Ist es dein Prozess, ich weiß nicht, ob du so viel Kontakt mit anderen hast, die extern promovieren, ist das so ein klassischer Prozess, dass man über die Firma irgendwie wen kennenlernt, der sagt, hey, der wäre es mal nicht schlecht, oder gibt es da andere Vorgehensweisen für externe?
Ich glaube, das ist eigentlich eine Ausnahme, mein Prozess. Ich glaube, großteils wird schon von der Firma unterstützt, glaube ich. Also zumindest höre ich das aus den Seminaren, aus der Lehrveranstaltung mit anderen Doktoranden, die auch extern sind. Es wird großteils oder teilweise unterstützt, aber die meisten schreiben einfach Professoren an, bei denen sie entweder schon die Masterarbeit geschrieben haben. Also mir kommt vor, es gibt einen persönlichen Kontakt zu vielen Professoren, schon aus dem Masterstudium, und das lassen es dann einige Jahre nachher nochmal aufleben. Mhm. Aber ich habe auch gehört, dass es schon sehr schwierig ist, auch Professoren zu finden, die das unterstützen. Ja. Mhm.
Das heißt, du bist nicht wegen der Glanz und Gloria an die WU gekommen. Also das war jetzt nicht so der Pull-Faktor Nummer 1.
Auch, muss auch, ich ja sagen. Ja, gut, ich bin gut. Dadurch, dass ich nie hier studiert habe vorher, glaube ich, bin ich noch nicht gebrandmarkt. Im positiven Sinne. Nein, also ich bin immer noch, auch nach 2 Jahren, absolut begeistert von der WU als Universität per se, und auch, weil ich auch Lehre mache, vom Service, was Studierende hier erhalten. Also ich habe das selbst nie so erfahren bisher.
Ja, dann dürfen wir dir die Gage auch auszahlen. Sehr gut. Sehr gut ins Skript gehalten.
Aber was du noch nicht gesagt hast, ist, warum, also du hast gesagt, warum du den Doktor machen möchtest, und es war sehr stark geprägt von einem Impact auf die Gesellschaft haben. Inwieweit machst du ihn in Bezug auf deine eigene Karriere?
Gar nicht, um ehrlich zu sein. Es wird, also ich arbeite an einem Thema, was eigentlich gar nichts mit der Firma zu tun hat, also mit Sylke per se, sondern habe da bewusst eigentlich versucht, unabhängig meinerseits zu bleiben. Also ich wollte nicht irgendwie in eine Situation kommen, dass irgendwann heißt, hey, wir als Firma möchten doch, dass du in die Richtung jetzt was machst oder das mehr halt reingreifen, und das wollte man aber bewusst als raushalten. Ich glaube, heutzutage ist ein Doktorat absolut nicht mehr notwendig, um in gewissen Führungspositionen zu kommen, wenn man das als Ziel hat. Ich sehe es eben wie vorhin, ich glaube, vielleicht muss ich hier auf das nochmal eingehen, ich sehe es als Reise für mich, weil ich auch wie, ich glaube, ich wiederhole mich auch wieder, den Master oder beide Master berufsbegleitend gemacht habe und eigentlich jetzt anfangs auch beide Welten kombiniert habe, aber eben mit nächster Woche im Bildungskreis gehe für ein Jahr. Und ich für mich sehe es eigentlich als Reise, wo ich mich jetzt wirklich in den nächsten Jahr, und ich hoffe vielleicht dann auch noch länger darüber hinaus, auf ein Thema fokussieren kann. Mhm. Ja.
Wie viel arbeitest du eigentlich in der Woche, also in einem normalen Job?
Im normalen Job, also vertraglich sind es 32 Stunden pro Monat.
Pro Woche?
Ah, die Woche, Entschuldigung.
Ja.
Ja, gut, runtergerechnet. Ja, pro Woche, logisch. 32 die Woche.
Ja,
ja. Pro Monat. Ja, ich komme mal auf einen Kaffee, komme mal vorbei. Noch Leute?
Der Italiener hat es wieder. Ja, 32 pro Woche sind meist mehr. Also ja, bis Vollzeit eigentlich seit dem letzten Jahr. Und das war auch Mitgrund, warum ich jetzt den Entschluss getroffen habe, dann eben in Bildungsgrenz zu gehen und nicht mehr auf die Position zurückzukommen. Das heißt also, meine Stelle ist schon nachbesetzt, und ich werde das Jahr jetzt auch nutzen, um mich irgendwie umzuorientieren und zu schauen, in welche Richtung es dann gehen kann.
In die Richtung hätte ich noch eine Frage, und zwar, was du gerade vorher erwähnt hast, was hat die Firma eigentlich davon, dass du ein PhD machst oder Forschung machst, die rein nichts damit zu tun hat, was sie machen.
Oder Benny wird immer intelligenter.
Ja, ja. Genau. Das geht das?
Entspannter, nein. Was die Firma nix, davon nix hat, also in meinem Fall ist das, muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, und ich unterstelle das jetzt mal, einfach reine Firmenkultur.
Okay.
Also wir sind ja ein Software- und Produktentwicklungsdienstleister, Silke per se. Das heißt, das kann man vielleicht auch irgendwo verallgemeinern. Ich glaube, wenn du in so einem hochkompetitiven Feld unterwegs bist, auch eigentlich hochtechnischen Feld, wo du am Arbeitsmarkt dich extrem schwer tust, auch Nachwuchs oder halt Leute zu rekrutieren, dann haben die, das ist jetzt zumindest meine Meinung, haben die auch eine gewisse Unternehmenskultur, die sehr offen ist. Und ich sehe, dass halt einige Software-Ingenieure auch das Doktorat nebenher machen, das natürlich der Firma mehr bringt. Mhm. Aber die Unternehmenskultur ist es halt, dass das für alle Mitarbeiter gilt, ob du jetzt im Marketing bist oder im HR.
Aber wie ist das jetzt, wenn du dann auf die Uni kommst? Weil du hast einen ganz normalen Job, also sind ja ganz andere Abläufe. Jetzt sitzt du dann rein ins Research-Seminar oder bist halt deinen Tag da und so andere Umgebung. Denkst du dann so, boah, es ist echt ein Insel der Verrückten oder er läuft schon alles anders auf der Uni? Also wie ist dieser kleine Culture Clash dann, oder ist er gar nicht da?
Ja, da bin ich auch noch nicht ganz angekommen. Also den Culture Clash gibt's immer wieder. Aber er ist absolut gerechtfertigt. Also es ist nicht, dass ich jetzt versuche, dann die WU oder das Institut oder die wissenschaftliche Arbeit dann irgendwie zu verdonnern und sagen, hey, das sind alles Beamte, die wo alle Wege ewig brauchen, sondern eigentlich nehme ich es, um über mich selber nochmal nachzudenken, weil ich halt im Alltag, also im Arbeitsalltag jetzt natürlich, hat man ganz andere Fragestellungen als jetzt in der Wissenschaft, die auch sehr schnell beantwortet werden müssen. Also ich sag, wenn ich jetzt eine Arbeitshypothese, eine Annahme treffe, dass irgendeine Marketingaktion nicht funktioniert, dann mache ich ein AB-Testing oder wechsle halt mal den Button oder versuche halt dort schnell irgendwie ein Rädchen zu finden, an dem ich drehen kann. Und dadurch halt auch eine Lösung zu finden. Und anfangs, auch als ich meine ersten Themen präsentiert habe, wurde ich natürlich, finde ich, aufgelaufen wie ein Schulbuhr, muss man sagen, relativ schnell zerlegt worden. Und das meine ich auch mit Reise. Ich glaube, da kann ich extrem viel mitnehmen, auch für die Arbeitswelt nachher. Weil ich glaube, das ist schon auch eine Fähigkeit, die sehr wichtig ist.
Ja, da will ich auf jeden Fall mal einhaken, weil das ist eine Erfahrung, die ich exakt genauso gemacht habe. Ich habe die ersten Präsentationen gehabt in meinem Forschungsthema, was ich mir innerhalb von so 2-3 Wochen irgendwie rumpelig zusammengelesen habe. Auf Slides gebastelt, auch versucht, die Slides schön zu machen und mit so einer Beraterhaltung da rein. Ja, geil, bisschen Bullshit, gute Slides, das wird mega nice. Und es hat ungefähr 6 Minuten gedauert. Ja, das hast du das gelesen? Ja, das ist das nur anders. Ja, und das ergibt gar keinen Sinn. Ja, und das, die Forschungsfrage ist super langweilig. Keine Contribution. Und dann gehst du da wieder raus, okay, gut. Au. Und für mich war es schon irgendwie heilsam, ich fand das dann eigentlich im Nachhinein sehr gut, weil mich das auch so in diesem Berateralltag so ein bisschen angekotzt hat, dass das so das ist, was irgendwie so der Standard ist und Dinge auch gar nicht hinterfragt werden, wenn es nur schlüssig ist, Feasibility.
Voll.
Und das ist bei uns, also das ist in der Wissenschaft einfach anders. Und ich fand das auch cool. Also wollte es einfach unterstreichen. Ja.
Ich würde dann fragen, so, du bist jetzt eh schon ein bisschen dabei. Und was waren so deine Erwartungen, wie du das angefangen hast? Und was davon ist erfüllt worden? Und was davon ist eher nicht so eingetroffen, hat dich überrascht?
Puh, ich dachte, Klasse, dass es viel schneller geht.
Leute, ich habe eine Idee, setzt euch mal hin.
Ich hab's.
Psst, Leute.
ja, genau, dass einfach für mich im Prozess schneller geht, weil ich eigentlich mit Lead-User-Innovation, Lead-User-Forschung eigentlich schon im Kernthema vom Professor, also von meinem Betreuer dann auch war und auch gemerkt habe, die Vorstellung, die ich da hatte, die ist halt wirklich noch sehr allgemein. Und ich für mich muss sagen, also anfangs hat es mich sehr gestresst, also es hat sich auch in gewisser Weise auch dann physisch ausgewirkt, sagen wir mal.
Angefangen hast du ohne Glatze.
Also. Genau.
Und 200 genau. Kilo hast du auch nicht gewogen.
Benny ist ein sehr attraktiver Mann.
Ja, wirklich. Also, okay. Leider vergeben.
Na, und das, ja, ich mit dem Stress habe ich gelernt umzugehen und ich sehe es wirklich als Reise, als Prozess und ich glaube, dass auch die Betreuer, die Institutsleiter, ich getraue mich das ein bisschen zu verallgemeinern, es als Prozess sehen beim Doktoranden. Und
Sigi, was hältst du von dem Satz?
Das ist Didis Lieblingsfolium. Das ist ein Prozess.
Ja, damit kann man super rechtfertigen, wenn man schlecht ist. So wie
wow.
In manchen Phasen. Okay. Ja. Nein, ich finde den Satz großartig. Ich habe die, also auch das als Reise zu sehen, ja, finde ich echt gut, weil es ist halt nicht so geradlinig. Und vor allem das, was wir gerade diskutiert haben, diese Quick Gains und sind schwer zu bekommen. Ja,
ja, voll.
Ich habe noch mal eine Frage bezüglich der Unterschiede. Und zwar, wie nimmst du es wahr, die Kollegen? Einmal im universitären Kontext, einmal in der Privatwirtschaft. Hast du das Gefühl, das ist ein anderer Schlag Mensch?
Auch interessante Frage.
Ja. Wen magst du am wenigsten?
Wir wollen Namen alle hören.
Zeigen drauf und wir sagen
es. Boris, you're dismissed.
Oh, schon wieder.
Okay. Überhaupt nicht. Na, weil ich es letztens eigentlich die Diskussion hatte, weil ich Abschiedsfeier mehr oder weniger in der Firma hatte, weil ich halt jetzt ins Bildungskreis gehe und wir haben einmal im Monat schon fix, wo alle Mitarbeiter reinkommen und dann wurde ich halt verabschiedet und ich war 3 Jahre dort. Und ich finde, also das Unternehmen wirklich, wirklich cool von der Kultur her und auch von den Mitarbeitern, ist hier wirklich ganz anders. Und da haben wir in einem Gespräch nach ein paar Bieren am Wochenende mit Freunden die Hypothese aufgestellt, weil sie Ähnliches erleben. Also nicht jetzt mit der Wissenschaft, aber eigentlich war die Hypothese, je schwieriger die Strukturen sind in einer Organisation oder je schlechter die Grundkonditionen irgendwo, desto enger.
Das war eine schöne Umschreibung für umso verzweifelter man ist.
Und umso mehr braucht man mal einen händischen Arm
in den Arm. Sascha, ich war Frage, was bedeutet das dann, wenn man einen Podcast startet? Oh.
Das ist wirklich schon ein Hilfeschrei.
Ja. Bitte fremde Menschen auch noch, bitte.
Ich hab dich noch nie gesehen, willst mitmachen.
Ja. Brauch mehr Freunde. Ja, interessant. Ja,
cool. War nur eine Überlegung, weil wir es einfach jetzt im Arbeitsleben immer wieder erlebt haben. Und ja.
Aber das würde ich tatsächlich, also würde ich auch bestätigen. Ich glaube, es muss. Ist ja auch in Jobs, die sehr demanding sind, beobachtet man es ja auch, wo man extrem viel Zeit verbringt. Ja, obwohl es ja wie, das finde ich auch ein spannendes Thema. Siehst du einen Unterschied bezüglich der Konkurrenz innerhalb der Teams? Also würdest du sagen, es gibt mehr Konkurrenz auf gleicher Ebene in einer Organisation, die am freien Markt aktiv ist oder in einer Universität?
Puh.
Oder zumindest so wie aus deiner Wahrnehmung.
Aus meiner Wahrnehmung, ja. Ich kann es nicht verallgemeinern. Finde ich weder noch. Also ich habe es hier noch nicht erlebt, um ehrlich zu sein, und im Unternehmen auch noch nicht, nein.
Ja, kann ich auch nicht eindeutig beantworten.
Ich habe eine spannende Frage.
Wow, okay.
Nein.
Wow.
Für mich spannende Frage.
Danke.
Entschuldigung.
Die hat mal
okay, Sascha Fragen. Und Boris, hört halt zu.
Ja.
Wie nehmt ihr Externe wahr? Also wir sind ja quasi auf der anderen Seite des Ufers, jetzt habt ihr überspitzt gesagt. Wie nehmt ihr die Leute wahr, die jetzt einen Tag in der Woche da sein oder ein paar Stunden? Ja, wie ist das für euch?
Ich bewundere das sehr, weil ich das nicht könnte. Mir fällt es schon schwer, kognitiv zu switchen von der Lehre zum Forschen. Das kriege ich schon nicht hin. Aber da sind zumindest irgendwie dieselben Stakeholders, meine Professorin, meine Arbeitskollegen. Und die Themen sind gleich. Aber dieser drastische Wechsel von das ist mein Job und jetzt beschäftige ich mich mit meiner Forschung, das würde bei mir nicht funktionieren. Ich würde das eine machen oder das andere. Das geht bei mir kopflastig nicht.
Bei mir ist halt zwei. Also einerseits war es immer so diese, ich verstehe es nicht, wie man das machen kann. Also, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Also dass man echt so Kontext switchen kann. Dass man in die Arbeit geht und da wirklich gefordert wird. Weil ja die Arbeit bleibt ja nicht liegen, nur weil du ein PhD machst, sondern gleichzeitig jetzt auch zu wissen, wie es ist, zu forschen, dass du da einfach, das funktioniert nicht, dass du da mal 2 Stunden schneller mal was machst und dann was anders machst, sondern teilweise manchmal funktioniert es und es geht. An anderen Tagen brauchst du halt lang. Aber zur selben Zeit war für mich, vor allem bevor ich Leute wie dich und so kennengelernt habe, so externer PhD war für mich immer sowas, so ja, irgendein irgendein Consultant von McKinsey, der dem schon Burnt-out ist, der sich jetzt schnell um 50.000 irgendein PhD in irgendwas kauft und dort schneller mal, weiß ich nicht, ein Unternehmen irgendein Büchlein runterschreiben lässt am besten und dann heißt er halt, beim nächsten Mal kriegt er 20.000 mehr zahlt für eine Stunde, weil er der Herr Doktor ist. Mhm. Also das sind so die zwei Dinge, die ich halt so mit mir herumgetragen habe. Ja, aber inzwischen eher schon so in die Richtung, wo ich jetzt weiß, dass es auch externe Doktoranden gibt, die das nicht nur machen, weil sie halt meinen so, hey, es wäre cool, wenn ich noch einen Doktor hinten stehen hätte und dann wäre ich teurer zu verkaufen, sondern es wirklich Leute gibt, die neben ihrer Arbeit echt noch so dafür brennen, für ein Thema, dass sie eine PhD machen, ist halt unheimlicher Respekt. Ich verstehe es wirklich nicht, wie man das machen kann. Also ich könnte es auf keinen Fall.
Aber willst du in der Wissenschaft bleiben oder gibt es die Möglichkeit? Also nicht im Sinne von, gibt es die Möglichkeit oder gibt es die Möglichkeit für dich?
Puh, auch jein. Ich schaue es mir jetzt mal an in dem Jahr. Ich meine, Einblick habe ich schon bekommen. Es schreckt mich schon auch ab, also weil du vorhin Konkurrenzkampf gesagt hast, muss ich auch wahrscheinlich revidieren die Aussage. Es gibt schon, nicht innerhalb des Instituts, muss ich sagen, aber ich glaube dann innerhalb eines gewissen Forschungsfeldes. Was präsentiere ich, welche Idee, wie weit, wem erzähle ich was? Also das merkt man bei Konferenzen. Hat mich auch überrascht. Ich würde eher sagen, was ich für mich jetzt mal dazu heute vorstellen könnte, ist Richtung, also in der Lehre zu bleiben und an einer Fachhochschule einfach die zwei Welten nach kombinieren. Das könnte ich mir gut vorstellen. Reine wissenschaftliche Karriere aktuell nicht, nein. Ja.
Mich würde jetzt dann auch noch interessieren, so als externer, du hast ja schon ein paar Sachen angeschnitten, aber dann, wir machen eigentlich die Folge im Grunde genommen, weil einer unserer Zuhörer uns gefragt hat, ja, ob wir jetzt mal was mit einem externen Doktorand machen können. Und ich glaube, da wäre es mal interessant, so von dir zu hören, was sind denn so die Haupt-Challenges, mit denen du umgehst? Du hast ja schon ein paar erwähnt, aber dann vielleicht auch, was du dazugelernt hast, wie du jetzt damit umgehst. Du hast einerseits Stress gesagt, aber gibt es noch anderes als wirklich als externer Doktorand, die dich am meisten fordern und wo du auch schon ein bisschen was gelernt hast dazu oder wo du meinst, okay, das hast du noch nicht so gut im Griff?
Ich glaube, ja, auch wenn man gewisse Sachen, Prozesse oft nicht versteht, dass man trotzdem eben offen bleibt und sagt, okay, das hat bis zu einem gewissen Punkt seine Berechtigung, dass der Prozess einfach länger dauert, auch wenn ich glaube, das ist jetzt eine Forschungsfrage und ein Forschungsthema und man dann ist Feedback-Krieg auch natürlich gut argumentiert, nein, da fehlen einfach gewisse grundsätzliche Dinge noch, dass man einfach dort auch für dieses Feedback offen bleibt. Also mir kommt vor, dass da sehe ich halt in Bekanntenkreis oder bei anderen externen Doktoranden, dass sich da viele schwer tun. Also hier diese praktische Brille abzulegen. Was sind denn sonst Herausforderungen? Also ich meine, ihr habt jetzt, also wir sind jetzt auch keine Übermenschen, weil du gesagt hast, es ist alles nur optisch.
Wow! In den Shownotes seht ihr ein Foto. Oberkörperfrei.
Also ich finde jetzt im Nachhinein diese eben kognitive Herausforderungen mal, also um zu switchen, ich habe mir das viel einfacher vorgestellt.
Okay.
Und ich glaube, und ich kann es auch nicht verallgemeinern, aber ich glaube, für als Tipp für viele, man kann, glaube ich, beide Welten kombinieren, also arbeitstätig sein, vielleicht sogar Vollzeit und externer Doktorand sein, bis zu einem gewissen Punkt in der Dissertation. Ich glaube nicht, dass du eine gute, qualitativ hochwertige Dissertation mit Vollzeitarbeiten durchziehen kannst. Mhm. Das bin ich einfach, kann ich mir wirklich bei bestem Willen nicht vorstellen, wie das möglich sein kann. Mhm. Ich glaube, dass man sich das vielleicht von vornherein, also mir hat es niemand gesagt, aber dass man das vielleicht irgendwo bewusst sein sollte auch, oder dass man irgendwann halt einen Zeitpunkt kam, wo man wahrscheinlich diese Entweder-Oder-Frage sich stellen kann. Ich meine, glücklicherweise gibt es in Österreich die Möglichkeit der Bildungskarenz, das schon vieles einfacher macht, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man der Frage gewappnet sein.
Um auf das vorher zurückzukommen, ich glaube, das ist was, wo ich mir auch denken würde, mit dem die meisten externen Doktoranden zu kämpfen haben, dieses, dass es nicht schneller geht. Hast du da irgendwelche Strategien entwickelt für dich selber, damit, dass du damit besser umgehen kannst?
Die Strategie jetzt ist, und ich glaube, das ist auch die wichtigste, zumindest bei uns am Institut, dass man einfach im engeren Kontakt mit dem Professor ist. Okay. Dass man einfach immer wieder reingeht, immer wieder so kurze Updates gedroppt und mal drüber diskutiert. Ja. Und ich glaube, das bringt mich oder bringt die meisten bei uns im Institut am schnellsten weiter. Ja. Und das ist halt was ich nicht gehabt habe, weil ich einfach nur dienstags am Institut war und sonst halt samstags und da war sonst niemand hier. Oder wenige.
Ja, dann, jetzt haben wir über die ganzen Probleme gesprochen. Was ist denn eigentlich so das Allerbeste dran, einen externen Doktor zu machen?
Puh. Auf was freust du dich? Also ja, du bist so, jetzt quasi genau. Am Sprung in eine neue Phase. Ja. Wo denkst du, boah, geil, jetzt endlich einmal. Darauf freue ich mich.
Ja, mich auf ein Thema wirklich tief einzulassen. Und ich glaube, da ist auch bewusst irgendwo loslassen, weil man, glaube ich, als externer Doktorand auch da in der Praxis gewohnt ist, immer die Finger überall zu haben, sondern ich glaube, hier muss man sich wirklich auch bewusst auf ein Thema dann voll einlassen. Auf was ich mich sonst freue, engere Zusammenarbeit einfach. Mhm. Einfach wirklich involviert zu sein. Wir haben nach der Weihnachtsfeier eine interessante Diskussion darüber gehabt und da kam eine gute Kollegin vom Institut, hat auch gesagt, warum ich so wenig involviert bin. Also ziemlich das Gefühl halt, wir sind Freunde, aber irgendwie blocke ich auch immer und lass halt die Kollegen und Kolleginnen am Institut nicht so nah ran an mein Leben irgendwie.
Und tief.
Ja, das, da habe ich schon viel drüber nachgedacht und es stimmt auch zu diesem Punkt. Ich habe versucht,
ja, ich habe gehört, du nimmst sogar sehr gute Kollegen nicht mit auf die ISPO nach München.
Also alles aufgebaut. Die letzten 30 Minuten haben dahin gebracht.
Ich spreche nicht genau. Über mich. Ich habe gehört, das ist ein PhD von einem anderen Institut, sehr sportbegeistert. Und ja, die Enttäuschung sitzt tief.
Bei ihm halt.
Bei diesem einen, bei dieser anderen Person, die nicht im Raum ist.
Es gibt keinen.
Okay. Na. Ja, also Thema vertiefen und dann mit deinen Kollegen engeren Kontakt
haben. Engen Kontakt, genau. Und okay. Auch, ja, überhaupt, glaube ich, in Research-Community enger vernetzen. Ja. Ja.
Hast du rückblickend jetzt noch irgendwelche Empfehlungen an Leute, die sich interessieren für einen Doktor als Externer? Das heißt bei der Auswahl oder bei der Institution oder beim Thema, dass man sich schon vorher Gedanken machen muss, also irgendwas, was dir einfällt?
Ja, ich würde natürlich, also was ich schon finde, ist, glaube ich, das ist, hat nicht, also nichts Spezifisches für externe Doktoranden, glaube ich, sondern dass ein Thema findest, was dich interessiert. Ist ihm so, so gescheit, aber ich merke bei mir das einfach, dass ich da auch nicht dass ich da irgendwie versuche, stark zu bleiben und mir halt ein Thema wirklich auch rauszusuchen, wo ich mir vorstellen kann, jetzt nochmal 2 bis 3 Jahre reinzutigern. Und ich würde halt das von Anfang an überlegen. Also nicht, will ich nur ein Doktorat bei einem Professor machen, wo ich weiß, der macht das relativ schnell. Oh, okay. Sondern, und bei uns ist lustigerweise so auf der Homepage auch ausgeschrieben.
Oh, cool.
Bevor man sich bewirbt, dass es halt, man muss bewusst sein, dass es länger dauert als bei anderen Instituten.
Yeah.
Und dann einfach schauen, hey, wo hat der Professor Expertise? Und dann würde ich das auch so, also schlussendlich muss man den Professor überzeugen davon und das ist der Knackpunkt und da muss man halt schon ein bisschen Ahnung haben, dass inwiefern das eine Win-Win-Situation hat, weil natürlich ein Professor hat ja auch seine Interessen in dieser Zusammenarbeit.
Ja, also wir haben jetzt eigentlich ganz gut gecovert, was es zu sagen gibt. Habt ihr noch irgendwelche brennenden Fragen, außer von irgendwelchen Veranstaltungen, wo man nicht eingeladen worden ist?
Yoga, ich weiß noch nicht mal, worum es geht.
Also, das erklären wir dann. Wir klären es danach
bitte.
Auf. Ja, gut. Dann in dem Fall würde ich mal die Schätzfrage auflösen. Aber vorher.
Bitte keine Werbung.
Kommt noch. Das ist das Lieblingssegment.
Oh, du warte, so voll da ist.
Okay, leg los, worum geht's?
Also, heute, in dieser Folge, werden wir nicht unterstützt von Lenovo ThinkPads. Lenovo ThinkPads und PhDs gehören zusammen wie Instagram-Models und Yoga-Pants. Sie sehen zwar aus wie die feuchten Träume eines Hackers aus den 1980ern.
Genau wie Frauen in Yoga-Pants.
Genau.
Stimmt.
Ah ja, aber sie betteln schon fast drum, mit Aufklebern bespickt zu werden und überleben seit mehreren Jahren Liter von PhD-Tränen. Also sie halten es echt aus. So, Boris, auf einer Skala von 9 bis 10, wie viel Mehrwert bringt dir eigentlich dieser kleine rote Gumminippel da in der Mitte von den
Ich hab nur eins privat, nicht beruflich, ich habe einen Desktop-Computer.
Ah ja, cool. Na, tut mir sehr leid für dich. So, ja, wunderbar, mit den Worten bedanken wir uns bei Lenovo, die uns nicht unterstützen, aber uns gerne unterstützen können, wenn sie wollen. Und das war wieder mal das Lieblingssegment von uns allen hier im Raum. irgendwann kriegen wir die Stützung, die wir verdient haben.
Ich besorge dir mal eins, damit du in das
Frage auf einmal bei Zürich nach.
Ja, wir nehmen
auch das Kleinstsum. Tut uns sehr leid, Benni, dass du da im Raum bist dafür. Das
war damit nicht vorgegangen. Alle anderen können die Kopfhörer einfach kurz rausnehmen.
Schätzfrage auflösen.
Ja, ich hatte recht, komm, sag's.
Sagt mir nochmal eure Antworten.
Was war die erste Frage?
Die erste, also, wie viele Doktoranden?
Ich glaube 15.000, habe ich gesagt.
Ich habe 5.700, glaube ich, gesagt.
12.000.
Es sind 22.300, Wintersemester 2017, Rückgang, weil da irgendwas ausgelaufen ist, ich habe es vergessen. Und wie viel Prozent?
Motivation.
Alter, ich habe die fucking Research gemacht.
Motivation.
Nein, die Motivation bei den Studierenden ist ausgelaufen.
Ach so, okay.
Alles gut, Alex, es wollte keiner was Böses. Wir haben dich alle sehr lieb.
Wie viel Prozent davon in einem Anstellungsverhältnis?
Ja. 25.
63.
Ich habe 80 gesagt.
Ein Drittel. Also Boris war echt da. Du hast, glaube ich, beides gewonnen.
Ja, echt?
Ja.
Nur ein Drittel. Ich hab euch bis jetzt nur...
Drittel.
Okay. Bin echt überrascht.
Diskutieren wir ruhig weiter, weil die Musik anfängt.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir halt einfach wirklich alle normalen Forschungsrichtungen mal vergessen.
Quelle? Was ist die Quelle?
Die Quelle, das italienische Journal für österreichische Hochschulenforschung. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören und ich bedanke mich auch für Benni fürs hier sein.
Danke euch.
Folgt uns bitte auf Instagram, Facebook, Twitter, überall, wo es uns zu finden gibt. Twitch, TikTok, bald. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns bitte auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und so weiter. Und wir würden uns tierisch freuen auf eine nette Bewertung. Es dauert nicht lange. Es geht echt in ein paar Sekunden. Es bedeutet sehr viel für uns. Wir lesen uns die. Wir schauen dann auch, dass wir externe Doktoranden einladen, wenn ihr die haben wollt.
Sascha hängt jede Fanpost über sein Bett.
Richtig, richtig.
Alle Beine
Fanposts. Wir sind aufgenommen wie immer im Keller der WU. Intro und Outro Musik stammt von Blue Dot Sessions. Ad Music von David Kammers. Produziert von Alexander Staub und Sofal. Und das Logo ist von Stefan Kardosch von Creative Prism. Mit diesen Worten verabschieden wir uns und wir bedanken uns bei allen und haben euch alle lieb. Tschüss, tschüss.
Baba.
Ciao. Ciao.
Ich weiß auch nicht, wie gut der Benni sein wird.
Ja. Ich glaube, der Benni wird schon gut sein.
Ja. Das ist keine Ahnung. Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, weil Arne auf die E-Book gefahren ist. Sowas vergiss ich nicht.
Alter, die Yoga-Party war legendär.
Alter, erzähl mir sowas nicht. Das bringe ich jetzt eh nochmal auf.
Ich will auch zur Yoga-Party.
Das Alter, geht gut. Boah, eben das nächste Mal zu Ispo fährst, nimmst du mich mit.
Du kannst dich jederzeit mitfahren.
Ja, ich wollte mitfahren. Okay, das thematisieren wir dann weiter im Podcast.
Nur kurze Zwischending, bitte